letzter Konsequenz geht es darum, jungen Menschen, die allfällig in einen militärischen Einsatz müssen, eine höchstmögliche Überlebenschance zu geben.
Wo ist der Schubert? Ab, morgen Marschrichtung, jetzt schon.
Machen wir einen kurzen Abstecher nach Deutschland. Dort wird sehr viel in die Rüstungsindustrie investiert. VW zum Beispiel denkt auch daran, das zu machen. Ist das ein notwendiger Schritt?
Ich finde das sehr gut und es ist ein höchst notwendiger Schritt. Eine der Hauptaufgaben eines Staates ist, Sicherheit für seine Bevölkerung zu gewährleisten. Und nur dort, wo Sicherheit gewährleistet wird, ist auch die Wirtschaft in der Lage, sich dynamisch zu entwickeln. Der Ukraine-Krieg zeigt uns, dass wir auf der Hut sein müssen und wir müssen uns vorbereiten.
Heute geht es bei Lookout um Geopolitik und ganz spezifisch um ihre Auswirkungen auf Europa und Länder wie Österreich und Deutschland. Und zu Gast ist ein Mann, der aus vielen verschiedenen Perspektiven dieses Thema beleuchten kann. Er ist Jurist, Milizoffizier, genauer gesagt Generalmajor, Vorsitzender der Wehrdienstkommission und er hat eine lange Karriere bei Raiffeisen hinter sich. Bis zum vergangenen Juni war er Generalanwalt, also höchster Repräsentant von Raiffeisen. Herzlich willkommen, Erwin Hameseder.
Vielen Dank, ich freue mich über die Einladung.
Beginnen wir mit dem Big Picture, mit dem großen Ganzen, mit dem Überblick. Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten, ein amerikanischer Präsident, der gelinde gesagt erratisch agiert. Wie trifft das alles Europa?
Ja, wir haben es damit mit geopolitischen multiplen Krisen zu tun, die einerseits auf der militärischen Ebene und humanitären Ebene katastrophal sind, die aber unmittelbar auch direkte Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben, insbesondere natürlich auf Europa und damit auch auf Österreich. Wir können uns diesen Auswirkungen nicht entziehen.
Was sehen Sie denn als die stärkste Konsequenz für Europa oder die stärkste Auswirkung für Europa und vor allem für Österreich?
Ja, offensichtlich noch immer das, was man dann so als Energiekrise bei uns spürbar hat. Gerade durch den Angriff Amerikas und Israels auf den Iran ist die Straße von Hormuz in den Mittelpunkt gestellt worden. Dadurch ist es nicht mehr möglich, die Öllogistik so aufrechtzuerhalten, wie wir es bis dato immer gewohnt waren. Das treibt den Ölpreis, das treibt den Gaspreis und die Auswirkungen spüren bei uns die Industrie, aber natürlich auch die einzelnen Haushalte. Und das ist wirklich schlimm.
Alle Länder Europas, Österreich, Deutschland, ich glaube, es ist keines nicht betroffen davon. Wie wirkt sich denn ganz spezifisch für Österreich aus, für unsere Unternehmen?
Ja, für unsere Unternehmungen, es geht darum, sich die Energie frühzeitig zu sichern. Das wird oftmals mit Sicherungsgeschäften gemacht. Das kostet natürlich Geld. Und daher wirkt sich das in den einzelnen Branchen auch über Preiserhöhungen aus. In letzter Konsequenz, und ich betone das noch einmal, landen all diese Auswirkungen bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Das treibt die Inflation an und das wird bis hingehen, dass ja die Europäische Zentralbank über weitere Zinsschritte nach oben nachdenkt. Ich erwarte, dass am 10. September in der Sitzung der Europäischen Zentralbank ein weiterer Zinsschritt über wahrscheinlich 25 Basispunkte eintreten wird.
Wie sehr ist denn die Finanzwelt da im Umbruch gerade?
Naja, die Finanzwelt insgesamt ist auf das eingestellt. Da gibt es eine Vielzahl von Risikobeurteilungen. Das gehört heute zum Kerngeschäft dazu, gerade in den Banken. Und das verlangt auch der Regulator, also die Europäische Zentralbank, dass man sich mit all diesen Auswirkungen, insbesondere auch auf der geopolitischen Ebene, intensiv beschäftigt. Und wenn Sie so wollen, das ist jetzt schon eingepreist. Also ich erwarte da nicht irgendwelche große Probleme ad hoc an den Börsen und im Finanzmarkt. Aber doch, es sind einzelne Faktoren, Mosaiksteine, die wieder in eine höhere Inflationsrate einzahlt. Und die österreichische Bundesregierung, der Bundeskanzler hat es ja klar gesagt, wir wollen zurück auf 2% Inflation. Wir sind Gott sei Dank noch nicht so schlimm unterwegs wie noch vor einiger Zeit. Wir werden heuer wahrscheinlich irgendwo 2,6 bis 2,8 Prozent an Inflation landen. Aber das ist deutlich über unserem Ziel und es ist auch deutlich über dem Ziel, das die Europäische Zentralbank für die EU-Länder anstrebt.
Und das ist genau das, was wir alle, wir Konsumenten, alle spüren.
Selbstverständlich, ja.
Die Industrielandschaft ist ja auch in Bewegung im Moment. Ist da die Richtung schon vorgegeben? Wie verändert sie sich denn gerade?
Naja, wir müssen da sehr aufpassen und Europa ist da immer in Gefahr einer Regulatorik, die überschießend ist. Ich formuliere das doch etwas vorsichtig. Mir ist schon klar, wir brauchen einerseits Regulatorik, das gilt auch für das Bankenwesen. Es hat die große Bankenkrise im Jahr 2008 gegeben, daraus hat man gelernt. Banken sind der Blutkreislauf der Wirtschaft. Wir in Europa sind in einem Markt, wo also die Banken für die Industrie eine ganz wesentliche, ja eine entscheidende Rolle spielen. Banken haben den Job, die Konsumentinnen und Konsumenten zu begleiten, insbesondere aber unsere Industriebetriebe zu finanzieren, damit die auch investieren können. Und in letzter Konsequenz ist das natürlich klar, dass jeder Basispunkt, der höher an Zinsen anfällt, gerade in dieser Zeit, wo auch die Weltwirtschaft, aber auch die Wirtschaft in Österreich, blicken wir nach Deutschland, Wirtschaftswachstum wahrscheinlich um 1%. In Österreich hoffen wir, dass wir irgendwo 0,8% Wirtschaftswachstum haben werden. Auf dem Weg sind wir gerade. Aber das ist natürlich deutlich weniger wie noch zum Beispiel vor Corona-Zeiten oder unmittelbar nach der Corona-Zeit, wo es einen richtigen Boom gegeben hat. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass uns Wirtschaftsbetriebe, gerade aus Österreich, nicht abwandern. Das ist ein Punkt, den müssen wir sehr, sehr genau im Auge haben.
Sie haben auch von Regulierung gesprochen, Überregulierung vielleicht in Europa. Hat Europa begriffen, dass wir wirklich die Regulierungsweltmeister sind?
Europa ist und bleibt der Regulierungsweltmeister und das gilt in Wahrheit für alle Branchen, ganz besonders für die Finanzbranche.
Vielleicht ändert sich was?
Wir spüren noch keine Änderung. Ja, es gibt diese Omnibus-Projekte. Wir spüren noch nichts von diesen Erleichterungen, die da kommen sollen. Und ich höre auch von unseren Kunden aus der Wirtschaft, aus der Industrie, dass da auch noch nichts angekommen ist. Und um das geht's. Wir müssen da viel schneller werden. Europa muss hier wesentlich zulegen, muss einen Turbo einschalten, weil ich betone es noch einmal, es sind schon einige Betriebe abgewandert. Vielleicht nicht mit dem ganzen Unternehmen, aber doch Produktionsstätten werden verlagert. Österreich ist auch ein Tourismus- und Industrieland und da ist die Politik gefordert. Und da sehe ich die Ergebnisse noch nicht. Ich habe es auch noch nicht wirklich aus den Sommergesprächen jetzt herausgehört.
Also es ist ein großes Problem, aber offensichtlich noch nicht wirklich angekommen, zumindest dort noch nicht so weit, wie es ankommen sollte.
Bewusstsein ist geschaffen worden, ja, und es gibt ja auch viele Institutionen bis hin eben zu den einzelnen Betrieben und die Wirtschaftskammer, industriellen Vereinigungen, wir spielen ja da alle sehr eng zusammen, um bei den politischen Verantwortungsträgern hier klar die Botschaft abzusetzen, hier müssen wir handeln, zumindest jene Dinge, die wir national im Griff haben und regeln können, weil in aller Regel passiert es ja in Österreich noch immer so, dass die Regulatorik, die es aus der EU gibt, dann in Österreich in gewissen Punkten dann noch einmal vergoldet wird und verschärft wird. Das soll und kann in Zukunft nicht mehr sein. Das gefährdet wirklich die Arbeitsplätze.
Wie schaut es denn mit Innovation in Europa aus? Sollte da mehr da sein? Sind wir innovativ genug?
In Teilbereichen sicherlich. Aber es ist nach wie vor so, dass die wirklich großen Innovationen in den USA stattfinden. Und dann zu uns nach Europa im wahrsten Sinn des Wortes importiert werden und das kostet Geld. Hier ist auch die EU aufgerufen, selbst auch auf der nationalen Ebene wird das immer wieder auch politisch diskutiert. Das hängt aber auch damit zusammen, dass noch immer nicht eine gute Basis für Start-ups geschaffen wurde in Europa und insbesondere nicht auch in Österreich. Da ist wirklich Handlungsbedarf am Kapitalmarkt. Für Banken ist es sehr schwierig, Start-ups überhaupt finanzieren zu können aus Risikogründen, weil uns hier die Regulatorik sehr stark einschränkt. Und daher muss man auch über andere Modelle nachdenken, die uns ja die Amerikaner durchaus auch vorzeigen. Also wir brauchen nicht immer alles neu erfinden. Wir dürfen auch kopieren, und zwar, wenn wir es machen, dann sehr schnell kopieren, um dann von dort einen Schritt dann schneller unterwegs zu sein.
Gilt auch da, wir reden sehr viel über Startups, über Gründungen, aber es fehlt dann tatsächlich im Umsetzen.
Genau so ist es, ja. Also auf der Ebene der Umsetzung, und in aller Regel geht es da wirklich nicht um die Ideen. Die sind da, und es gibt viele junge Menschen, die wirklich Großartiges von der Universität weg schon machen. Wir haben selbst so einen Fonds bei Raiffeisen, wo wir das unterstützen. Das hat sehr eng mit IT zu tun, Cybersicherheit und in diesen Bereichen ein ganz, ganz wichtiges Thema, um auch noch resilienter zu werden. Das können wir selbst machen, aber es ist alles sehr stark begrenzt, und darum ist hier wirklich der Staat gefordert, die EU gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das möglich ist und dass hier wirklich eine Zündung stattfindet, ein Turbo eingeschaltet wird. Das kommt der Industrie zugute, das kommt der Wirtschaft zugute, es werden neue hochwertige Arbeitsplätze geschaffen, und in letzter Konsequenz entstehen daraus Steuermittel, die wir dringend brauchen.
Machen wir einen kurzen Abstecher nach Deutschland. Dort wird sehr viel in die Rüstungsindustrie investiert. VW zum Beispiel denkt auch daran, das zu machen. Ist das ein notwendiger Schritt?
Ich finde das sehr gut, und es ist ein höchst notwendiger Schritt. Und VW ist ein großer Konzern und bereitet sich genau auf diesen Schritt vor. Ich denke auch, da wird es sehr rasch zu entsprechenden Produkten kommen. Es ist leider so, dass Europa und wir auch in Österreich sehr stark von der Friedensdividende gelebt haben. Natürlich, ich bin Soldat seit vielen, vielen Jahrzehnten, und auch ein Soldat wünscht sich Frieden. Ja? Er wird vorbereitet auf Einsätze, wo er hofft, dass die nicht eintreten. Aber wenn sie eintreten, dann muss man bestens ausgebildet sein. Das ist durchaus ein anderes Thema. Und dasselbe gilt aber für die Ausrüstung, die man braucht, um resilienter zu werden als Staat und um, sag's bewusst, verteidigungsfähig zu werden. Denn ein Staat, eine der Hauptaufgaben eines Staates ist, Sicherheit für seine Bevölkerung zu gewährleisten. Und nur dort, wo Sicherheit gewährleistet wird, ist auch die Wirtschaft in der Lage, sich dynamisch zu entwickeln. Das ist ein Zahnrad, das ineinander greift, und dazu gehören eben entsprechende Investitionen in die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Und wir können heute nicht vom Aufrüsten reden. Mich stört das immer, weil medial immer wieder vom Aufrüsten die Rede ist. Nein, wir reden vom Nachrüsten, das über viele Jahre in der Hoffnung, dass eben zumindest in Europa dauerhaft Frieden ist, dass keine Investitionen stattgefunden haben. Leider, der Ukraine-Krieg zeigt uns, dass wir auf der Hut sein müssen, und wir müssen uns vorbereiten.
Haben wir uns zu viel auf die USA als Schutzmacht, als Sicherheitsgarantor für Europa verlassen?
Absolut. Ja, und man sieht, dass ein einzelner Mensch, ein neuer Präsident hier eine völlige Wendung herbeigeführt hat, wo sich Europa eben nicht mehr verlassen kann, zum Großteil, zumindest konventionell sich nicht mehr darauf verlassen kann. Das zweite Thema in dem Bereich ist natürlich der atomare Schutzschirm, der ja auch diskutiert wird. Der französische Präsident hat auch da schon einige Ideen eingebracht. Natürlich gilt auch hier immer die Hoffnung, möge niemals so eine Waffe zum Einsatz kommen. Aber wie man sieht, früher hat es gegeben, der Hugo Bortisch hat ein Buch geschrieben, Friede durch Abschreckung, ja, Friede durch Angst. In Wahrheit ist das heute auch noch ein Motto, das gilt, weil jene Atommächte, die großen Atommächte, jeweils Sorge haben müssen, wenn sie diesen Schritt setzen, dass sie also einen Gegenschlag erhalten, und das kann niemand wollen. Und daher geht es heute darum, der Ukraine-Krieg zeigt uns leider wirklich diese dramatische Notwendigkeit, dass wir in völlig neue Technologien dort investieren müssen. Und da braucht man auch natürlich sehr große Konzerne wie VW, die da einsteigen, weil es macht natürlich nicht viel Unterschied in der Mobilität, ob ich ein Fahrzeug mache, das für den Privatverkehr auf der Straße unterwegs ist, oder ob ich diese Technologien in zum Beispiel gepanzerte Räderfahrzeuge oder gepanzerte LKWs investiere und implementiere. Und das ist jetzt sehr wichtig. Ich sehe für Österreich und ich leite in der Industriellen Vereinigung eine Taskforce für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, wo es darum geht, zu schauen, dass Beschaffungen, die wir für das österreichische Bundesheer brauchen, dass möglichst viel davon in österreichischen Betrieben in Auftrag gegeben wird, wo Arbeitsplätze neu geschaffen werden. Das sind sehr hochwertige Arbeitsplätze, das sind sehr technologieorientierte Arbeitsplätze. Und ich bitte uns noch einmal, diese Wertschöpfung bringt auch Steuereinnahmen. Und ich sehe nicht ein, dass unsere Steuern, die eingenommen werden vom Staat, allfällig in andere Länder oder in Länder außerhalb Europas fließen. Wir haben selbst diese Möglichkeiten.
Wie groß ist denn da die Umstellung für die österreichischen Betriebe?
Naja, es gibt eine durchaus ansehnliche Anzahl, also in österreichischen Betrieben, die in diesen Bereichen in Sicherheits- und Verteidigungsindustrie arbeiten, sind ungefähr 45.000 Mitarbeiter. Das ist etwas. Ja. Das sind Hochtechnologiebetriebe, die sich auch im digitalen Bereich stark bewegen. Aber es gibt hier auf der gesetzlichen Ebene Schranken, die es den Betrieben sehr, sehr schwer machen, intensiv zu investieren, weil investieren bedeutet auch, exportieren zu dürfen. Und da kommt das Thema Neutralität ins Spiel, wo ich und ein ganzes Team dafür intensiv arbeiten, dem Gesetzgeber Vorschläge zu unterbreiten, wie man heute das Thema Neutralität, ich weiß, das ist in der Bevölkerung drinnen, ich halte auch sehr viel persönlich von der Neutralität, aber man muss die Neutralität heute etwas neu interpretieren und muss halt die Rahmenbedingungen entsprechend anpassen. Es kann ja nicht sein, dass ein neutraler Staat nicht dem erlaubt ist, dass hier Verteidigungsprodukte, Waffen erzeugt werden. Das kann nicht sein und vieles davon sind dann sogenannte Dual-Use-Produkte. Das heißt, sie werden im Zivilen, da finden sie in Waschmaschinen, finden sie Chips drinnen und dieselben Chips finden sie vielleicht auch in militärischer Optik.
Wäre es nicht an der Zeit, wirklich eine Diskussion über Neutralität in Österreich zu führen? Es traut sich ja offensichtlich niemand wirklich, daraus ein Thema zu machen. Wenn es aufpoppt, ist es sehr schnell wieder weg.
Ja, ja, weil es auch, das hängt, glaube ich, schon sehr eng damit zusammen, dass es in der Bevölkerung, in der österreichischen, eine sehr, sehr starke Mehrheit für die Befürwortung, für die Beibehaltung der Neutralität gibt. Und da verstehe ich die Politik, die da sagt, da streife ich nicht an, weil die nächste Wahl kommt ganz bestimmt, ja. Das verstehe ich, aber trotzdem, ich betone noch einmal, Neutralität in die heutige Zeit neu zu interpretieren. Ja, es war vor vielen Jahren völlig unmöglich, dass das österreichische Bundesheer Panzerlenkwaffen, Abwehrlenkwaffen hatte. Und ein Bundesminister hat dann gesagt, wir brauchen das, wir müssen das machen, hat das gemacht, aber wo immer der Blick mit Sorge nach Russland und das wurde akzeptiert. Man muss das anschauen, man muss hier auch die entsprechenden Gespräche führen, aber im Vordergrund steht die Souveränität eines Staates, in dem Fall der Republik Österreich. Und ich betone es noch einmal, da muss man den mutigen Schritt einmal setzen und sagen, ja, wir verheimlichen nicht, wir brauchen Industrie, die sich mit Sicherheit und Verteidigungsprodukten intensiv beschäftigt. Und die haben auch die Möglichkeit, dann entsprechende Exporte durchzuführen. Und ein Punkt, und auch da ist die Wirtschaftskammer und die Industriellen Vereinigung sehr stark mit involviert und unterstützt, wir müssen den Paragraph 320 Strafgesetzbuch ändern, weil nur dann, wenn der geändert wird, haben Banken die Möglichkeit, solche Industrie auch entsprechend zu finanzieren. Und ohne Finanzierung funktioniert es wieder nicht.
Sehen Sie da einen Erfolg in naher Zukunft?
Also wir versuchen durchaus einen Druck aufzubauen. Darum gibt es diese Taskforce und darum sind wir immer wieder auch bemüht, das regelmäßig in den Medien zu bringen, weil ohne dem geht es auch nicht. In der Bevölkerung gibt es dafür schon wirklich ein großes Verständnis. Trotz Neutralität gibt es ein großes Verständnis, weil wir hier eben eine Möglichkeit haben, eine Wachstumsbranche hochzuziehen, die es jetzt schon gibt und die man damit auch massiv unterstützen kann.
Sie sind auch Vorsitzender der Wehrdienstkommission. Seit Juli gibt es ein neues Modell, 6+3, also insgesamt 9 Monate. Wird Österreich so wehrfähiger?
Ja, es ist nicht das Modell, das meine Kommission idealerweise vorgeschlagen hat. Idealerweise haben wir vorgeschlagen, noch intensivsten Analysen, 8+2, und eine Verlängerung des Wehrersatzdienstes, volkstümlich des Zivildienstes, auf 12 Monate. Das ist eine adäquate Verlängerung. Ich habe ursprünglich das, muss ich wirklich sagen, auch falsch eingeschätzt, immer gedacht, ja, eine Expertenkommission, die wirklich völlig frei arbeiten konnte. Also ich hatte als Vorsitzender keinerlei Vorgaben. Und daher haben wir uns in Europa umgesehen. Wir haben viele Modelle analysiert, bis hin natürlich auch zum Thema Wehrpflicht für Frauen. Dänemark, da gibt es eine Ministerpräsidentin, die hat zuletzt die Wehrpflicht für Frauen eingeführt, um nur ein Beispiel zu sagen. Also all diese Themen sind ja da und werden in Europa diskutiert. Dass man dann noch über 6 Monate braucht auf der Regierungsebene, um zu einem Lösungsansatz zu kommen, das hat mich nicht positiv überrascht, sondern sehr negativ überrascht. Ich bin aber dem Herrn Bundeskanzler froh, der gesagt hat, vor dem Sommer, vor der Sommerpause des Parlaments wird hier eine Entscheidung getroffen. Ich durfte dabei sein in der Schwarzenberg-Kaserne, hat der Ministerrat getagt und dort ist das eine oder andere noch dann verändert worden, um die Antwort jetzt endgültig abzuschließen. Das ist ein großer Fortschritt für das österreichische Bundesheer und für die Sicherheit der Republik Österreich. Es ist ein Monat weniger, ja, aber wir erhalten uns eine Flexibilität, weil wir den Jugendlichen anbieten können, 6 Monate, und dann hat er eben 3 Monate Übungszeit. Aber es wird so eine große Flexibilität sein, dass wenn sich Jugendliche entschließen und sagen, ich will dann studieren gehen, ich habe jetzt Zeit, dann können die gleich zum Beispiel auch 8 Monate dienen und durch eine entsprechende weitere Maßnahmen, indem man auch, und das ist zumutbar, die Dienstzeit, die Wochendienstzeit etwas ausweitet, können wir unsere militärischen Ziele auch erreichen. Und in letzter Konsequenz geht es darum, jungen Menschen, die allfällig in einen militärischen Einsatz müssen, eine höchstmögliche Überlebenschance zu geben. Das ist eine politische Entscheidung und das habe ich auch immer wieder auch gesagt dem Herrn Bundeskanzler. Ich war auch sehr dankbar, ich konnte auch dem Herrn Bundespräsident die Ergebnisse der Wehrdienstkommission vortragen. Er ist der Oberbefehlshaber. Mhm. Und die Frau Bundesministerin hat das sowieso begrüßt. Aber man muss so viel Demokrat sein, überhaupt keine Frage. Die Regierung hat sich dann auf 6+3 geeinigt. Beim Wehrersatzdienst 9 Monate plus 2 Monate freiwillig. Aber für mich ist wichtig, und das haben wir noch geschafft, sollte in einem Jahr eine deutliche Unterschreitung derjenigen jungen Leute sein, die sich für den Wehrdienst unmittelbar entscheiden, dann tritt automatisch die Verlängerung des Wehrersatzdienstes auf 11 Monate ein. Also man kann damit leben, es ist nicht die Ideallösung, aber demokratisch betrachtet kann man damit mit einer Vielzahl von zusätzlichen Maßnahmen gut umgehen.
Die ganz großen Schritte sind in Österreich schwer zu setzen, oder?
Ja, man sieht ja das bei verschiedenen Themen, Pensionen etc., das ist sehr schwer, das ist ein zäher Prozess. Ich sage immer, wenn die Wirtschaft auch so arbeiten würde, dann würde es der Republik nicht mehr so gut gehen. Ja. Also da sind wir schon eine andere Dynamik gewöhnt. Wir in der Wirtschaft müssen auch viel schneller reagieren auf politische Entscheidungen, die uns oftmals auch nicht gefallen. Jetzt wissen wir schon, wir leben in einem ganz tollen Land, wo die Sicherheit gegeben ist. Wir sind eines der sichersten Länder. All das okay, aber gewisse Rahmenbedingungen, Regulatorik habe ich schon angesprochen, sind eben schon so. Oder wenn dann wieder mal eine Bankensteuer aus welchen Gründen zusätzlich erhöht wird, obwohl man in den Raum gestellt hat, also sie wird also wieder zurückgenommen. Das sind dann schon Dinge, die sind schmerzlich, aber wir müssen damit umgehen. Und dieses Umgehen mit Problemen, um resilienter zu werden, das, glaube ich, muss man und kann man auch von den politischen Verantwortungsträgern verlangen. Denn Resilienz herzustellen ist aus meiner Sicht eine Haltung. Und diese Haltung sehe ich noch nicht überall.
Noch Arbeit vor uns.
Ah, da ist große Arbeit noch. Ja. Aber ich hoffe noch einmal, dass hier eine zusätzliche Dynamik eintritt. Ich bin da aber sehr zuversichtlich, weil man muss ja immer schauen, ist das Glas halb voll oder halb leer. Ich bin immer für halb voll und von dort entwickeln wir uns weiter.
Ich möchte noch zu einem Thema, das wirklich die ganze Welt betrifft, zurückkommen, Versorgungssicherheit. Die Straße von Hormuz, wir wissen es, verhindert sehr viel Transport, vieles, das wir einfach gewohnt sind zu haben, kommt nicht mehr. Das betrifft auch Düngemittel, da läuft ein Drittel der Düngemittelversorgung über diese Straße von Hormuz. Wie sehr trifft das denn die Landwirtschaft in Österreich?
Ja, das trifft uns ganz massiv, noch nicht heuer, aber mit Sicherheit mit nächsten Jahr. Und als Endresultat werden wir natürlich, man kann immer alles kaufen, die Frage ist, zu welchen Preisen. Und in letzter Konsequenz verteuert das natürlich die Urproduktion beim Landwirt. Und in letzter Konsequenz geht das wieder bis zum Konsumenten. Also wir sind immer wieder in einem Kreislauf drinnen, der erst dann unterbrochen wird, wenn hoffentlich wieder ein Zustand eintritt, wie wir ihn gewohnt waren, dass die Straße von Hormuz befahrbar ist. Jetzt ist die Straße von Hormuz immer im Mittelpunkt. Aber ich sage Ihnen, hoffentlich kommt es nie dazu, dass China und Taiwan, dass dort der Konflikt ausbricht. Dann haben wir die Straße von Malaka. Mhm. Da laufen 35% des Welthandels durch. Und wir haben noch nicht gesprochen über den Suezkanal. Da reicht, wenn ein Schiff leer steht. Panama-Kanal, das sind so Nadelöhre, die wir alle gewohnt sind in der Globalisierung, dass das funktioniert, ohne Probleme funktioniert. Es ist unzweifelhaft so, die Globalisierung, die hat viel Wohlstand gebracht, insbesondere in Europa und in Österreich. Aber heute wissen wir, die Globalisierung hat uns in Abhängigkeiten hineinmanövriert, die wir leider oftmals nicht gesehen haben. Und das sehen wir jetzt schmerzlich und das kostet uns viel Geld.
Wir sprechen jetzt auch nach einem extrem heißen, extrem trockenen Sommer. Wenn es dann geregnet hat, dann kommt viel auf einmal, dann kommen gleich Überschwemmungen dazu. Wird sich die Landwirtschaft auf neue Verhältnisse, auf diese neuen Verhältnisse einstellen müssen?
Und wie? Absolut. Das ist ja auch schon im Gang, aber natürlich in vielen Bereichen hat man die Lösung noch nicht. Das geht ja, wenn ich jetzt unser Beispiel hernehme, die Zuckerverarbeitung, die Zuckerindustrie, wo es darum geht, durch diese Trockenheit treten vermehrt Schädlinge auf, weil wenn es viel regnet, dieser Rübenbrüssler, so heißt dieses kleine Tierchen, der unglaubliche Schäden anrichtet, wenn es regnet, dann gibt es den nicht. Wir müssen aber damit rechnen, aufgrund des Klimawandels, und ich halte alle wirklich für verrückt im wahrsten Sinn des Wortes, die sagen, es gibt keinen Klimawandel. Ja. Leider, den gibt es tatsächlich. Ja. Und es geht hier um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln. Und da spreche ich noch gar nicht über irgendwelche Luxusartikeln, denn man kann schon verzichten, wenn gewisse Dinge, die man sich wünscht, nicht unmittelbar da sind.
Ist die Versorgung gesichert
aber
bei uns?
Die Versorgung ist gesichert, Gott sei Dank. Unsere Landwirtschaft ist da sehr modern und gut aufgestellt. Da wird auch viel, sehr viel geforscht. Wir auch von der Industrie her sind da massiv unterstützend durch unsere Labore, wo es eben auch neues Saatgut geht, wo man sich in der Welt umsieht. Und ja, was ja auch eines wichtig ist, es geht ja um biologische Produkte und Nahrungsmittel, dort wo wir ja bleiben. Ja, man kann natürlich viel kaufen, aber dann kehren wir wieder zurück zu einem Status, den wir so nicht wollen und den wir der Bevölkerung und unseren Kindern nicht antun wollen. Das ist eine Kombination. Es geht natürlich auch, ich bin froh, dass also die Bundesregierung auch noch lange im Ringen hier eine Unterstützung gewährleistet hat, aber wir auch als Banken sind da gefordert und haben hier entsprechend neue Produkte auf den Markt gebracht. Einerseits für die Dürre, für die Trockenheit. Andererseits, und das haben wir ja erst vor einem Jahr wieder gesehen, wenn es furchtbare Flutkatastrophen gibt, weil diese Menschen, die über viele Jahre in Gebieten wohnen, die also flutsicher waren und plötzlich nicht mehr flutsicher sind, wo es um neue Häuser geht, um junge Familien geht, das sind wirklich Tragödien, die sich da abspielen. Und da werden wir auch neu andenken müssen. Versicherungsprodukte im landwirtschaftlichen Bereich gibt es Gott sei Dank die Hagelversicherung, wo ja alle Versicherungen mit drinnen sind, inklusive auch natürlich der Republik Österreich. Da kann man immer die ärgsten Schäden für die Bauern abfedern. Aber ich glaube, das wird für die Zukunft doch zu wenig sein und man wird da weiterdenken müssen, dass das nur Einmaleffekte sind. Ich befürchte, das kann relativ häufig vorkommen.
Ist Österreich gut dabei, die richtigen Schritte in die Zukunft zu setzen oder ist da noch Aufholbedarf?
Na, da sind wir in Europa sicherlich vorne mit dabei. Mhm. Wir im landwirtschaftlichen Bereich gibt es da sehr, sehr gute Vernetzungen, auch auf der europäischen Ebene. Und wo auch die Dinge rechtzeitig aufgezeigt werden. Aber ich betone noch einmal, es ist immer dann die Frage, jedes Unternehmen trägt ein Risiko und damit ist auch klar, die landwirtschaftliche Produktion, das sind einzelne Betriebe, muss auch ein Risiko tragen. Die Frage ist aber nur, wie weit ist man da in der Lage, aufgrund dieser Dynamik der Veränderung, das wirklich denen ausschließlich zu überlassen. Also daher ist die EU gefordert, zu fördern, auch in dem Bereich, auf der nationalen Ebene, aber auch auf der Urproduktionsseite, auf der bäuerlichen Ebene, gibt es da intensive Gespräche.
Was können wir als Einzelner tun?
Als Einzelner können wir tun, österreichische Produkte zu kaufen. Das liegt im Vordergrund. Und zu schauen, wenn es eben österreichische Äpfel und österreichisches Getreide im Brot gibt und auch österreichischen Zucker, dann muss man nicht unbedingt einen Rohrzucker aus einem anderen Überseegebiet kaufen. Ja, also das ist schon auch ein Appell an die Konsumentinnen und Konsumenten erforderlich.
Abschließend noch eine sehr allgemeine Frage. Unsere Gesellschaft ist extrem polarisiert, noch nicht so polarisiert wie in den USA, aber die Polarisierung ist da. Es gibt einen Vertrauensverlust in die Institutionen, in die Gesellschaft an sich. Wie kann man da wieder rauskommen? Was kann man da dagegen tun?
Ja, der Herr Bundeskanzler, ich muss ihn erwähnen, aus dem Sommergespräch, hat aus meiner Sicht schon eine Botschaft abgeschickt. Man muss einmal schauen, im Vergleich zu den anderen, wie stehen wir da? Und da ist es eben nicht angebracht, den Kopf in den Sand zu stecken und nur zu jammern, sondern wir alle sind aufgerufen, unsere Ideen einzubringen. Jede Familie als kleinstes und glaube ich, auch wichtigstes Glied in der Gesellschaft ist da aufgefordert. Und wir von der Wirtschaft, von der Industrie her, sind auch aufgefordert, unsere Hausaufgaben, zum Beispiel resilienter zu werden, zu machen. Ich weiß schon, ich sage es noch einmal, das kostet Geld, das sind Investitionen, aber diese Investitionen rechnen sich sehr rasch, weil sie auch entsprechende Wertschöpfung in anderen Bereichen bringt. Und die Politik ist aufgefordert, wirklich rasch in die Gänge zu kommen, im wahrsten Sinn des Wortes, um Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese ein Kreislauf braucht und die Wirtschaft braucht Freiheiten. Und Regulatorik ist da der falsche Weg. Wir brauchen Regulatorik, aber die Regulatorik dort, wo es darum geht, Gesellschaften nicht zu gefährden, so wie es damals eben zum Beispiel durch die Bankenkrise war. Ja, da war die Regulatorik wirklich aufgerufen und das hat uns viel Sicherheit, absolute Stabilität, eine gute Entwicklung bei den Banken gebracht. Aber da muss man auch wieder in der Lage sein, auf der politischen Ebene zu sagen, wo haben wir überreagiert und daher müssen wir das zurücknehmen. Und so entsteht eine Ressource, die heißt Freiheit. Und die bringt automatisch dann auch die entsprechenden Steuermittel. Und so wird es auch Europa und insbesondere Österreich möglich sein, wieder auf einen Schuldenstand zu kommen, den man braucht, um die Zukunft für die nächsten Generationen zu sichern.
Ein Schlussappell und ein positiver Blick in die Zukunft. Vielen Dank, Erwin Hameseder.
Vielen Dank für Ihre Einladung.
Danke auch Ihnen, liebes Publikum. Wie immer, wenn Sie gerne zugehört haben, geben Sie uns ein Like in den Kommentaren. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.